Hallo liebe Geldreisenden, heute geht es weiter mit dem Thema Fuck You Money und der spannenden Geschichte von Daniela und Astrid, den Gründerinnen von Courage, dem ersten Frauenfinanzmagazin Deutschlands. Wenn ihr also mehr darüber wissen wollt, wie wir Fuck You Money ansparen, was es für Alternativen gibt und wie viel Fuck You Money unsere lieben Gästinnen auf der hohen Kante haben, dann bleibt dran. Viel Spaß beim Hören des zweiten Teils unseres Interviews.
Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
Ich bin mal ganz dreist und frage, verratet ihr, welche Summe euch denn da genügend Sicherheit gibt? Oder wenigstens vielleicht sagen wir, für welchen Zeit oder von welchem Zeitraum wir hier sprechen?
Also wenn ich jetzt quasi gar nichts hätte im Rücken, glaube ich, würde es mich extrem beruhigen, wenn ich wüsste, ich komme jetzt erstmal, ich sag mal, ein halbes Jahr zurecht. Weil ich glaube, in diesem halben Jahr gelingt mir das dann problemlos, mich wieder neu zu orientieren, neu zu finden, einen Job zu finden, wieder Fuß zu fassen. Und das ist dann ein fünfstelliger Betrag schon. Das Fuck You Money, was ich aber tatsächlich habe, ist höher. Aber ich glaube, ja. 6 Monate ist für mich ein Bereich, der abgedeckt werden sollte.
Mhm. Ja. Also ich habe mir ungefähr ausgerechnet, dass ich so etwa 6.000 Euro brauchen würde, um all meine Kosten für mindestens 6 Monate lang entspannt decken zu können und auch noch ein bisschen Geld für mich selbst übrig zu haben, bis ich dann wieder Einnahmen habe. Und mein Fuck You Money-Betrag ist aber in Wirklichkeit auch höher, also ebenfalls im fünfstelligen Bereich. Rein theoretisch könnte ich mir von meinem ersparten und investierten Geld auch ein ganzes Jahr lang Auszeit gönnen. Aber dann wären natürlich irgendwann alle meine Ersparnisse weg und auch meine Altersvorsorge. Ah. Und daran würde ich halt nie gehen und würde ich auch niemandem empfehlen. Also Fuck You Money ist, nur um es nochmal ganz deutlich zu sagen, kein Freifahrtschein, sondern soll wirklich uns lediglich eine Art Zeitfenster zum vielleicht Durchatmen, zum Neuorientieren, zum Jobfinden, zum Gründen quasi erkaufen.
Das sehe ich genauso, das stimmt. Ich muss ja gestehen, wir sprechen hier von ordentlichen Summen und ich bräuchte wenigstens ein Corona-Jahr, um ansatzweise so viel Fuck You Money wieder anzusparen. Also tatsächlich hat mir nur Corona geholfen, dass ich da auch ganz, ganz schnell zu meinem Notgroschen gekommen bin. weil ich kann ja da mit meinem Geld nicht so viel machen, leider. Wobei ich auch hoffe, dass es nicht nochmal ein Corona-Jahr gibt ab demnächst, davon mal abgesehen. Anderes Thema.
Aber mit dieser Erfahrung bist du übrigens nicht alleine. Das haben ganz
mit viele. Du meinst mit dem Ansparen während Corona?
Ja, klar. Genau. Die Sparraten haben sich deutlich erhöht.
Überraschung. Ja, genau. aber jetzt mal unabhängig davon, gibt es dann irgendwie so eine Art Daumenregel, an der ich mich orientieren kann, damit ich weiß, wie hoch mein Fuck You Money sein sollte? Daniel, du hast ja schon angesprochen, du hast ja deine Ausgaben wahrscheinlich erstmal angeguckt, ne?
Mhm. Ja, es kommt natürlich auch immer auf die eigene Lebenssituation an. Also muss man einen Kredit abbezahlen? Hat man Kinder? Hat man einen Partner, der vielleicht auch einen Teil der Kosten zumindest zeitweise mittragen würde? Hat man teure Hobbys, die man weiterhin machen möchte? Oder könnte man darauf verzichten eine Weile? Im Grunde ist ja wie beim Notgroschen, da gibt es als Faustregel immer so, dass man je nach Lebenssituation und eigenem Sicherheitsbedürfnis so 3 bis 6 Monatsgehälter so auf die hohe Kante legen sollte, also Nettogehälter. Ich persönlich für mich würde sagen, dass mein Fuck You Money für 3 Monate reichen sollte. Für mich ist das auch eine realistische Zeit, irgendwie so eine überschaubare Zeit, um mich neu aufgestellt zu haben nach dieser Zeit. Also da würde ich davon ausgehen, dass ich danach entweder einen neuen Job habe oder irgendwas anderes geregelt habe, mich selbstständig gemacht habe, wie auch immer.
Man muss, glaube ich, gucken, wie lange und wie laut man dieses Fuck You brüllen will. Mhm. Wenn man jetzt mit so einem Fuck You alle Türen zuschlägt für immer und ewig, dann sollte der Betrag entsprechend
hoch sein,
dass man da einfach für immer komplett alleine klarkommt und quasi von den Kapitalerträgen dieses Fuck You Money leben kann. Das geht dann aber schon in den Bereich finanzielle Freiheit und aber ist natürlich auch davon abhängig, wie lange man sich aus diesem ganzen System, sage ich mal, rausnehmen will.
Okay, ich nehme mit, kommt darauf an. Darauf, was ich mir damit finanzieren will und wie es mit meiner Lebenssituation aussieht und was ich für ein Sicherheitsbedürfnis letzten Endes habe. So eine Formel zur Berechnung einer ganz konkreten Zahl, selbst wenn sie nur Pi mal Daumen wäre, das wäre schon schön. Habt ihr da was? Was ihr uns Geldreisenden mitgeben könnt, damit das Ganze so ein bisschen greifbarer wird?
Naja, also wenn man einfach wissen möchte, wie viel Geld man braucht, um 3 oder auch 6 Monate zu überbrücken, dann reicht es eigentlich, dass man zum Beispiel mal ein Haushaltsbuch führt, wenn man sonst sich über seine monatlichen Ausgaben nicht so im Klaren ist. Man sollte sich einfach über die monatlichen Ausgaben, die wirklich immer anfallen, einfach klar sein, sowas wie Miete und so weiter. Und dann vielleicht nochmal schauen, wo man vielleicht irgendwo auch sparen kann. Also zumindest den Kaffee auf dem Weg zur Arbeit, den braucht man dann ja nicht mehr.
In Corona-Zeiten sowieso nicht.
Ja. In Corona-Zeiten sowieso nicht. Und will man jetzt 2 Jahre lang Fuck you schreien und um die Welt reisen, braucht man natürlich deutlich mehr Geld. Aber auch das ist sehr individuell. Ne? Ich bin zum Beispiel mal, also ich habe das tatsächlich auch mal für ein Sabbatical genutzt und habe mal gekündigt, und bin gemeinsam mit meinem Mann 6 Monate durch Afrika gereist. Und wir haben dafür gemeinsam etwa 20.000 Euro ausgegeben, die wir uns vorher gemeinsam angespart hatten. Andere hätten dafür vielleicht nur 10.000 Euro gebraucht. Wiederum andere hätten 100.000 gebraucht. Das ist halt einfach sehr unterschiedlich, je nachdem, was man auch machen möchte und mit wie viel oder wenig Geld man auskommt. Ich bin jetzt eher so der relativ sparsame Typ, der sich jetzt nicht ständig irgendwie neues Zeugs kauft. Und dann gibt es natürlich noch den Fall, wer für den Rest seines Lebens irgendwie komplett finanziell frei sein will, der braucht dafür natürlich mehrere hunderttausend Euro. Und der könnte zum Beispiel zur Berechnung die 4%-Regel anwenden.
Und was verbirgt sich hinter der 4%-Regel?
Ja, das ist die Regel, die ja, Richtung finanzielle Freiheit führt. Beziehungsweise, also das geht im Grunde auf 3 Professoren der Trinity University in den USA zurück. Und die gibt im Grunde an, wie viel man im Prozent von seinem Vermögen entnehmen kann jedes Jahr, ohne pleite zu gehen. Eben diese 4%. Und da muss man einfach gucken, ja, welche Lebenshaltungskosten diesen 4% entspricht. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn man zum Beispiel jedes Jahr 25.000 Euro bräuchte, um irgendwie über die Runden zu kommen, dann muss man gucken, was steht für ein Vermögen hinter diesen 25.000 Euro, die quasi ja diese 4% sind. Also das sind, glaube ich, 600, über 600.000 Euro, 625.000 Euro bräuchte man also, um immer 4% entnehmen zu können jedes Jahr, also 25.000 Euro, ohne dass diese Summe kleiner wird. Genau, das ist ja sowieso die Idee quasi hinter Vermögensaufbau auch, dass man dann quasi von den Erträgen dieses Vermögens im Alter zum Beispiel auch lebt und nichts anderes ist das im Prinzip hier. Und man muss das Geld natürlich anlegen an der Börse, weil auf dem Tagesgeldkonto wird das so nichts. Aber ja, das ist
die Idee.
Man muss halt gucken, was man selber braucht.
Es wäre tatsächlich schön, wenn es mal auf dem Tagesgeldkonto oder mit dem Tagesgeldkonto wieder mal was werden würde. Aber okay. Aber ich höre schon raus, eigentlich hätte ich schon anfangen müssen zu sparen, als ich noch in den Windeln war. Gibt es für mich, ich sage jetzt mal, vielleicht eine etwas realistischere Variante, um auf mein Fuck You Money zu kommen?
Ja, also wenn man jetzt keine Bank überfallen will oder im Lotto kein Glück hat oder auch jetzt kein großes Erbe zu erwarten hat, dann hilft einfach nur eins, aus dem, was da ist und was man hat, das Beste machen und wirklich loslegen. Also nicht immer das Verschieben, sondern wirklich einfach anfangen damit. Das ist bei der Altersvorsorge genauso. Je früher man anfängt, umso mehr kann man ansparen. Man sollte auch möglichst dafür den Zinseszinseffekt nutzen und das Geld wirklich so anlegen, dass es einem auch langfristig tatsächlich Gewinne bringt und nicht nur einfach aufs Tagesgeldkonto. Und man arbeitet sich im Prinzip von einem, sag ich mal, leisen Fuck you zu einem lauten Fuck you hoch. und man versucht vielleicht auch, ja, während man das macht, ein paar Kosten und Ausgaben zu reduzieren. Das geht überraschenderweise meistens doch. Auch wenn man denkt, man kann eigentlich gar nichts sparen, da muss man sich einfach ganz genau mal anschauen, wofür man überall so Geld ausgibt. Und vielleicht legt man sich auch ein Fuck You Money ETF an oder man legt jedes Jahr das Weihnachtsgeld als Fuck You Money zurück. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und nochmal, also es soll ja nicht dafür sein, um wirklich Ewigkeiten davon zu leben, sondern wirklich nur so lange, bis man zum Beispiel einen neuen Job hat, erstmal Arbeitslosengeld vorübergehend kriegt oder auch einen Gründerzuschuss bekommt. Also wirklich das Fuck You Money an sich ist ähnlich wie der Notgroschen für so ein Zeitfenster gedacht.
Das stimmt, hast recht. Und wie lange habt ihr damals gebraucht, ehe ihr euer Fuck Your Money zusammen hattet? Was war das so für ein Zeitraum? Was würdest du schätzen?
Also bei mir war, also ich kann das gar nicht so sagen, weil wie gesagt, ich immer schon gespart hatte und immer schon irgendwie mich wohlgefühlt habe, damit eine gewisse Summe Geld im Hintergrund zu haben. Ja, von daher war das ein Prozess. Ich glaube, sonst hätte ich das jetzt tatsächlich ansparen müssen, hätte das schon so 2-3 Jahre, schätze ich, gedauert. Ja.
Mhm. Ja, okay. Und
ja, ich kann das nur sagen, für das Geld, was wir damals ungefähr, also für diese Reise angespart hatten, ich glaube, da haben wir auch tatsächlich gemeinsam wirklich 3 Jahre drauf gespart, so in etwa. Genau, es war halt auch ein konkretes Ziel. Wir wussten nicht genau die Summe, die wir unbedingt brauchen dafür. Aber haben uns das so ungefähr ausgerechnet, was wir mindestens brauchen würden. Genau, und haben dann halt das über, ich glaube, so circa 3 Jahre zurückgelegt.
Ich finde ja sowieso, sparen mit einem konkreten Ziel vorm Auge ist sowieso immer noch mal viel, viel einfacher. Mögt ihr uns noch so ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr damals vorgegangen seid? Also habt ihr auch mit dem Haushaltsbuch gearbeitet? Habt ihr geguckt, wo könnt ihr eure Ausgaben senken? Vielleicht tatsächlich nochmal der Klassiker, Verträge checken und optimieren? Oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, also bei mir waren im Prinzip, also vor allen Dingen die erste Elternzeit so der Moment, wo ich auch nochmal alles gecheckt habe, weil dann hat man ja plötzlich irgendwie nur noch 2/3 seines Einkommens. Und das merkt man ja dann auch auf dem Konto. Und da habe ich dann tatsächlich begonnen, zumindest mal die Kontoauszüge durchzugehen, zu gucken, wer bucht da eigentlich bei mir was ab? Wo kann man günstiger kommen? Was brauche ich überhaupt? Habe dann auch ganze Reihe von Dingen halt einfach gekündigt. Ein Haushaltsbuch an und für sich habe ich ganz früher mal irgendwann im Studium, also das Schneebigkeit mal geführt. Jetzt nicht nochmal, weil das kann ich relativ gut irgendwie abschätzen. Aber tatsächlich waren es bei mir eher die Kontoauszüge. Und wie gesagt, habe ich zur ersten Elternzeit groß reine gemacht, dann zur zweiten auch nochmal. Und seitdem habe ich das eigentlich relativ gut im Blick, weil es trainiert natürlich auch so ein bisschen. Ne? Wenn man einmal darauf achtet, sich das einmal so ein bisschen anguckt, dann hat man irgendwie, also zumindest ist es bei mir so, diesen Blick einfach, einen geschulteren Blick dafür, was Einnahmen und Ausgaben so anrichten können.
Mhm. Ja, also wir haben zum Beispiel damals für unser Sabbatical da quasi, also da haben wir auch beide noch nicht viel verdient. Da war mein Mann, wir waren damals auch noch gar nicht verheiratet, also damals mein Freund war noch in der Referendarzeit und ich hatte auch gerade so meinen ersten richtigen Job, den ich auch damals dann erst noch nicht mal ganz 2 Jahre hatte, den ich dann gekündigt habe. Und wir haben halt vorher uns dann aber schon entschlossen, ein gemeinsames Konto quasi auch zu machen. Also jeder hat quasi bis heute sein eigenes und dann haben wir ein gemeinsames. Mhm. Und das haben wir damals im Prinzip dafür angefangen und haben da im Prinzip alles, was wir übrig hatten, eingezahlt immer. Und wir haben auch gar nicht so doll drauf geguckt, oh, jetzt habe ich 50, jetzt musst du auch 50 einzahlen, sondern jeder von uns hat einfach das, weil wir hatten ja das gemeinsame Ziel, auch das machen zu wollen, hat einfach das, was er übrig hatte, da reingegeben. Und ich muss sagen, ich bin sowieso ein relativ sparsamer Typ. Also ich habe mir zum Beispiel nach 24 Jahren endlich eine neue Waschmaschine gekauft. Und zwar auch, ehrlich gesagt, nur die funktionierte immer noch. Ne? Also nur weil die nur noch 5 Kilo, so eine 5-Kilo-Trommel hat. Und mit 3 Kindern ist es doch sehr lästig. Da muss man unendlich viel Wäsche waschen. Jetzt habe ich eine mit einer 10-Kilo-Trommel. Und das war eigentlich der einzige Grund, dass ich endlich mal gesagt habe, jetzt eine neue Waschmaschine. Aber sonst hätte ich die auch noch länger behalten, bis sie wirklich den Geist aufgegeben hat. Und ich bin halt so ein Typ, ich gebe halt für Sachen, die ich dann wirklich gerne machen möchte oder die auch für mich einen Mehrwert haben, wie so eine Reise, dann gebe ich dafür gerne Geld aus und spare dafür auch dann sehr eisern. Aber für Dinge des Alltags, sage ich mal, die noch gut funktionieren, die behalte ich dann auch so lange, wie sie funktionieren.
Klaro. Das ist ja auch nur nachhaltig, finde ich.
Ja, genau. Aber das ist halt, also viele, also unsere Erfahrung ist oft, dass viele, die wir so treffen, die dann sagen, ja, wir haben gar kein Geld zum Sparen und wir haben da gar nichts übrig. Und wenn man dann länger mit denen redet oder so, oder auch bei Freunden, die dann aber zwischendurch erzählen, dass sie sich alle 2 Jahre irgendwie ein neues Auto leisten und das entweder dann kaufen oder leasen oder so. Oder sich irgendwie ständig alle 1,5, 2 Jahre das allerneueste Smartphone irgendwie für 1.000 Euro holen. Und oder die neue alle 2, 3 Jahre eine neue Couch, weil die alte dann irgendwie nicht mehr so schön ist oder es eine modernere gibt oder sowas. Und dabei, man merkt es in dem Moment vielleicht gar nicht so, aber dabei geht wahnsinnig über die Jahre wahnsinnig viel Geld verloren, was man eigentlich sparen oder anlegen könnte.
Und wie komme ich meinem Ziel trotzdem so schnell wie möglich näher? Also nur mit Ausgaben reduzieren wird es trotzdem sehr, sehr schwer.
Ja, auf der anderen Seite steht natürlich Ausgaben erhöhen, Einnahmen erhöhen.
Nee, Ausgaben wollen wir nicht erhöhen, Einnahmen sehr gerne.
Genau, wir wollen, genau, also genau, auf der anderen Seite steht eben, stehen die Einnahmen und da muss man dann einfach gucken, ob man da nicht höher kommt. Also einerseits Klassiker Gehaltsverhandlungen, also dass man einfach mal um mehr Gehalt bittet, ein neues Gehalt verhandelt oder auch den Job wechselt, ja, wo man dann halt vielleicht mehr verdient. Das sind so die Klassiker. Was man ja auch machen kann, ist, dass man guckt, ob man irgendwie Nebenjobs machen kann, wenn man das zeitlich hinkriegt oder auch, ich sag mal, das Hobby zum Beruf macht. Wenn man jetzt sowieso total viel Sport macht und einen Trainerschein zum Beispiel hat, dann kann man ja sowas auch verbinden. Dass man da einfach ein bisschen kreativ wird und guckt, wo kann ich meine Einnahmen noch erhöhen. Vor allen Dingen natürlich, das ist immer nice to have, wenn man es passiv macht, also wenn man passive Einkommensquellen hat, wo wir wieder beim Investieren wären und Dividenden kassieren. Das ist auch wieder individuell natürlich ganz verschieden, was da möglich und denkbar ist. Aber genau, wenn die Ausgabenschraube bis zum Anschlag gedreht ist, dann muss man an die Einnahmen ran.
Ja, und letztendlich muss man auch schon einen gewissen Zeithorizont mitbringen. Auf die Schnelle geht es halt einfach nicht. Also da muss man schon so ein bisschen warten. Aber was ist denn, wenn ich tatsächlich gerade dabei bin, mir mein Fuck You Money aufzubauen? Ich habe an der Ausgabenschraube gedreht, an der Einnahmenschraube. Es geht nichts mehr und ich befinde mich in einer ähnlichen Situation, wie ihr euch befunden habt. Habe ich irgendwelche Alternativen? Oder muss ich mich tatsächlich mit meiner beruflichen Situation abfinden und ja zumindest so lange, bis ich nur eine neue Anstellung habe, die Zähne zusammenbeißen?
Na, vielleicht kann man da das Fuck You Money so ein bisschen umbenennen in das Fuck You Kapital. Denn das kann natürlich erstens auch mehr als Geld sein. Also im Grunde beinhaltet das ja auch alles, was du hast, also oder was du dir aufgebaut hast. Also zum Beispiel ein stabiles Netzwerk oder eine gute Bildung oder eine super Ausbildung. Deine eigenen Ideen, deine Kreativität, auch deine Flexibilität, vielleicht nicht immer genau das machen, weitermachen zu wollen, was du gerade gemacht hast, dein Können im Prinzip. Und wer sich Fuck You Money oder so ein Fuck You Kapital aufbauen will, kann im Grunde auch in Weiterbildung investieren oder in ein gutes Netzwerk, um im Fall der Fälle einfach sofort wieder zum Beispiel einen neuen Job zu finden oder von dem Netzwerk aufgefangen zu werden, irgendwo zu erfahren, wo man vielleicht irgendwo mitmachen könnte bei irgendeinem Projekt. Oder man kann sich auch, wie Astrid schon sagte, in guten Zeiten einfach weitere Einkommensströme erschließen. Also im Prinzip alles, was dazu beiträgt, dass du möglichst unabhängig und ja frei von Entscheidungen, freie Entscheidungen treffen kannst, das hilft. Und es ist natürlich so, kein Job macht immer nur Spaß. Das kann stimmt auch keiner erwarten. Ja. Aber niemand sollte unserer Ansicht nach im Job dauerhaft schlecht behandelt werden und sich schlecht behandeln lassen. Also da würden wir immer sagen, nein, dass da einfach auf jeden Fall die Reißleine ziehen. Und eine Idee zum Beispiel auch aus einem miesen Job vielleicht zu kommen, wenn man jetzt nicht sofort kündigen kann, ist vielleicht auch erstmal auf 80 oder auch auf 50% zu reduzieren. So hätte man dann immer noch ein gewisses Grundeinkommen. Das muss natürlich reichen, irgendwie um die Kosten zu decken. Und man kann die gewonnene freie Zeit vielleicht dazu nutzen, etwas Eigenes aufzubauen oder sich selbstständig zu machen, vielleicht eine Weiterbildung zu machen oder eine Fortbildung oder auch einfach einen neuen Job zu suchen, Bewerbungen zu schreiben. Und quasi eine Kündigung vorbereiten, vielleicht auch ein ganzes Jahr lang, vielleicht auch nur am Abend oder am Wochenende, wenn man sagt, man braucht dieses 100% Gehalt, dass man einfach wirklich aufhört, einfach zu jammern und zu sagen, ach, das ist alles so schrecklich, sondern wirklich einfach guckt, was kann ich denn tun, um meine Situation zu ändern? Und das können ja kleine Schritte sein, aber ich glaube, für viele wäre es dann vielleicht schon gut zu wissen, okay, ich mache das vielleicht jetzt noch ein Jahr lang, diesen Job, und dann mache ich was anderes, was ich mir jetzt nebenher aufgebaut und vorbereitet habe. Also ich glaube, das ist eigentlich, sollte das fast immer möglich sein.
Ich finde den Gedanken eigentlich ganz schön, den du gerade angesprochen hast. Also das Ganze auch so ein Stück weit, so scheiße es auch ist, als Chance zu sehen. Zum Beispiel wirklich, wenn ich mich die ganze Zeit irgendwie selbstständig machen wollte, ich wollte gründen, wirklich dann eher diese Idee zu verfolgen, wenn ich es mir dann auch leisten kann. Natürlich, klar, das steht immer auf der anderen Seite, aber das ist echt ein ganz schöner Gedanke.
Wie wir schon wissen, kamen für euch die Alternativen nicht in Frage. Vielleicht auch, weil ihr schon einen ganz anderen Plan habt?
Ja, also wir haben ja beide schon immer sehr viele Ideen gehabt und sind ziemlich kreativ, und gemeinsam ist das noch schlimmer mit uns. Wir haben noch mehr Ideen und wir laufen quasi über manchmal. Und ja, von daher war das ziemlich wertvoll, diese Zeit bei Courage, dass wir das feststellen, dass das auch so gut zusammen funktioniert und wir auch, also unsere Stärken und Schwächen auch so zusammenpassen. Und da war eigentlich klar, dass wir gerne was zusammen weitermachen möchten. Und wir haben dann auch gemerkt, dass wir tatsächlich unbewusst, ohne dass wir es wussten, unser Faktio-Kapital während dieser Zeit ja auch irgendwie zusammengesammelt haben. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, wir haben Kontakte in alle Richtungen, ja, ein gewisses Renommee. Die Leute wissen jetzt, dass wir mal so ein Magazin eben machen können. Und das kommt uns natürlich jetzt zugute. Also als die Nachricht raus war, dass wir dort gehen, kamen sehr viele Menschen auf uns zu und wollten wissen, was wir jetzt machen und ob wir zusammenarbeiten wollen. Und es gab Jobangebote. Und das ist natürlich jetzt, nachdem, auch wenn es so blöd alles gelaufen ist, trotzdem irgendwie sehr, sehr schön für uns. Also dass einfach so eine Wertschätzung von einer ganz anderen Stelle zurückkommt. Und ja, das haben wir sehr, sehr glücklich aufgenommen. Gucken uns jetzt auch alles an und wollen aber jetzt beide erstmal ja zusammen ja eine Agentur gründen. Da können wir auch bestimmt bald noch mehr verraten. Was wir schon mal wissen, ist, dass der Name Fresh and Furious ist.
Oh.
Und der Name ist natürlich Programm, würde ich sagen.
Ich würde ja sagen, ihr müsst uns unbedingt im Podcast dann demnächst mehr darüber erzählen.
Das machen wir gerne.
Sehr gerne.
Fresh and Furious, das klingt sehr, sehr cool. Ich bin total gespannt, was ihr uns da wirklich demnächst zu erzählen könnt. Aber ich möchte gerne noch wissen, gibt es denn etwas, was ihr eurem ehemaligen Chef gerne sagen würdet, wenn ihr ihn noch mal treffen solltet?
Na, da fällt mir tatsächlich einfach nur eins ein. Danke.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. In diesem Sinne, ich habe zu danken, dass ihr heute bei uns wart. Gerne wieder und gerne mit neuen Infos zu Fresh and Furious. Ich muss noch ein bisschen üben, das auszusprechen, muss ich gestehen.
Fresh and Furious.
Aber bis zum nächsten Mal habe ich das auf jeden Fall drauf. Und dann könnt ihr wirklich gerne noch ein Stück weit mehr darüber berichten. Denn wir würden euch tatsächlich gerne auf eurem neuen Abenteuer ein bisschen begleiten, wenn ihr uns denn lasst.
Das machen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Das fänden wir toll.
Also so eine Gründungsstory, die fehlt nämlich bei uns noch, würde ich mal so sagen.
Ja, danke, dass ihr eure Story heute mit uns geteilt habt, Dani und Astrid. Vieles läuft in unserer Gesellschaft noch nicht so, wie es sein sollte. Und wir haben da echt noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen, finde ich, weiter auf Missstände aufmerksam machen und dürfen und sollten uns gleichzeitig aber auch einfach nicht alles gefallen lassen. Und damit wir eben nicht zum Spielball anderer Personen oder auch Unternehmen werden, da kann eben Fuck You Money einen entscheidenden Beitrag leisten. Nämlich der, dass wir uns eben selbst so quasi ein Sicherheitsnetz aufspannen können. Und sollten wir dann doch mal, ich sag so, auf dem Drahtseil ins Straucheln geraten, fallen oder vielleicht auch springen, dann wissen wir eben, dank eines entsprechend hohen Geldpuffers landen wir dann nicht auf dem harten Boden der Tatsachen, sondern vielleicht ein bisschen sanfter.
In diesem Sinne, danke, dass ihr heute bei uns wart. Gerne wieder. Und vielleicht können wir euch ja auch ein Stück weit bei eurem neuen Abenteuer begleiten. Wir vier verabschieden uns und wünschen euch allen noch eine schöne Woche. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Genau, bis Donnerstag. Ciao.